Grenzenlos hören. Nahaufnahme. Immer werktags um 15.30 Uhr und um 22.30 Uhr.
Ist es wichtig, wo wir leben, wie wir wohnen, in welchen Gebäuden wir arbeiten, wie unsere Ämter, unsere Schulen, Universitäten, Dörfer und Städte aussehen, wo unsere Büros sind? Gedanken beim Blick aus dem Autofenster auf dem Weg zu beispielhafter Architektur. Dörfer, Siedlungen, einfach nur Haus an Haus, eines wie das andere, fertig gekauft, wie der Anzug von der Stange mit Garagen und Wegen, einem Handtuchgarten und Ziergehölz? Spielt das Gesicht der Industriezonen eine Rolle am Rand unserer Orte? Betonhallen, Einkaufszentren, Imbissbuden, Tankstellen, Kehrflächen, mitten zwischen die Felder gesetzt, sind sie das Entree, das wir wünschen, die Visitenkarte? Sieht so der Raum aus, in dem wir leben und uns bewegen wollen? Muss er denn so aussehen? Natürlich nicht. Es kann alles ganz anders sein. Man muss es nur erfahren, im wahrsten Sinn. Sich erfahren mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß sich erlaufen, um beispielhafter Architektur zu begegnen, Erfahrungen zu machen, Architekturen im buchstäblichen Sinn der Worte. Zum Beispiel im oberbayerischen Würmtal. Da fährt man nach Süden durch den Speckgürtel der Landeshauptstadt, dort, wo die leben, die es üppiger haben. Fährt durch Straßen mit neuen Mehrfamilienhäusern, protzige Geschmacklosigkeiten im peinlichen Palais- oder Toskana-Stil mit mächtigen Garagen, hingeklotzte Baumassen, die jeden Quadratmeter Grundstück nutzen, damit die Rendite des Unternehmers stimmt. Und dann immer wieder die Ausnahmen, die herausstechen, beispielhafte Architektur. Es sind meist die einfachen, die klaren Häuser, die sich in die Natur einfügen. Familien wohnen im Grünen. In Planegg zum Beispiel in der Egenhofenstraße mit vorgefertigten Holzbauteilen in nur 3 Monaten entstanden. Teuer muss das nicht sein und trotzdem klar und bemerkenswert. Großzügig Platz für Eltern und 3 Kinder. Unten viel Glas zum Garten. Der 1. Stock hell, etwas abgesetzt, mit 2 großen Fenstern. Das Dach leicht geneigt. Oder etwas weiter nach Süden im oberbayerischen Kailing. Am Ortsrand in einer Siedlung der 60er Jahre ein Bungalowbau. Flach, transparent. Die Qualität ist schon von außen zu sehen. Nicht vorlaut, sondern bescheiden und trotzdem elegant und eingefügt in die Gartenlandschaft der umstehenden Häuser. Wie das Planegger Haus in der Egenhofenstraße von dem Architektenpaar Ellen Dettinger und Felix Schürmann entworfen. Die Bauherren, ein Ehepaar, auch sie haben 3 Kinder. Der Familienhund wedelt freundlich mit dem Schwanz und will spielen, aber, sagt der Hausherr, das geht nur draußen. Keine nur tierpädagogische Maßnahme, dem hölzernen Fußboden des weiten, offenen Bungalows bekommen die Hundekrallenbremsspuren nicht besonders gut. Dann sitzt man gemeinsam in Sofa und Sesseln, während die Kinder immer wieder neugierig um die Ecke lugen und blickt durch die deckenhohe Fensterfront in den Garten. Aufgeglast heißt das in der Fachsprache. Drinnen und draußen bilden eine Einheit. Auch die Küche ist offen, selbst im Bad hat man Kontakt mit der Natur. Das Gespräch des Architektenpaars mit dem Bauherrenpaar dreht sich natürlich die ganze Zeit um das Haus. Klare, ruhige Linien, modern, zeitgemäß und voller Atmosphäre. Das Bauherren-Ehepaar ist sich einig. So wie sie ihr Leben individuell gestalten, so halten sie es auch mit ihrem Lebensraum. Das Haus ist Ausdruck unserer Haltung, unserer Persönlichkeit, sagen sie. Deshalb, sagt Architekt Schürmann irgendwann, ist Bauen auch immer eine Herausforderung, gerade für die Beziehung.
Ja, also ich habe mich daran erinnert, dass wir Sie ja schon davor gewarnt haben, dass das gemeinsam zu bauen ein relativ schwieriges Thema wird, weil wir ja immer prophezeien, auch für das Paar, was nun baut, ist das eine anstrengende Zeit, ne? Weil Sie sich mit Fragen auseinandersetzen, mit denen man sich vielleicht vorher nicht auseinandersetzt. Und Sie hatten ja schon auch eine Phase, wo es da durchaus verschiedene Ansichten gab.
Wann?
Naja, ich erinnere mich da schon an.
Wir beide?
Ja. Oder verschiedene Grundvorstellungen an diese Wand. Aber das war nicht da. Ne?
Das haben Sie uns ja total, aber das fand ich jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Ja.
Ich fand es rückwirkend total leicht.
Wir haben alles gemacht, was du gesagt hast.
Stimmt ja doch ein bisschen.
Das stimmt ja nicht. Wir haben alles gemacht, was die Architekten gesagt haben.
Also es war immer sehr harmonisch, aber die mussten sich weiter bewegen zu dem Haus als ihr Mann.
Mein Mann ja schon ziemlich genaue Vorstellungen hatte von dem, was er wollte. Er hat sich da viel mehr mit auseinandergesetzt. Wir haben ja viele Architekturbücher, er hat ja dann ganz tolle mit diesen ganzen Bildern so geschüttet mit dem, was er wollte. Und ich habe mir da irgendwie Gedanken gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin da so mitgeschwommen eigentlich. Ja. Und ich hätte es vielleicht anders gemacht. Also wenn ich gebaut hätte alleine ohne ihn, dann hätte ich es bestimmt anders gemacht. Aber ich bin auch so zufrieden mit dem Ergebnis. Also
ich fand aber, ich muss das nochmal sagen, also ich würde am liebsten sofort nochmal bauen. Muss man sich natürlich fragen, welchem Architekten.
Man muss wissen, was man will. Gute Architektur ist auch das Ergebnis gelungener Kommunikation. So viel wird deutlich und gilt für alle Bauten. Und wer das Gespräch aufmerksam verfolgt, dem wird klar, dass Architektinnen und Architekten sich nicht nur auf das Entwerfen verstehen müssen.
Es war schon so, er hat ja gesagt damals schon, es ist ja so wie ein Psychologe, ja, man wird so ein bisschen gelenkt. Und das ist ja auch so, ja. Er hat dann mal immer im richtigen Moment, haben sie dann gesagt, ja, das denken wir da und vielleicht so. Und dann sind wir da so lang geführt worden, das war schon wie an die Hand genommen. Ich meine, ich glaube, sonst geht es ja gar nicht, weil man ja völlig alleine ist, hat ja keine Ahnung.
Ja, wir sind an der Hand genommen worden, eigentlich so genau in der richtigen Art, also nicht im Sinne von, waren es subtil, wie sie das gemacht haben, wahrscheinlich sind es gar nicht aufgefallen. Also wir haben es auf jeden Fall nicht gemerkt, dass rausgesteuert.
Ein spannender Austausch, während sich draußen langsam die Dämmerung über den Garten legt. Die Kinder sind im Bett, jedes in einem eigenen Zimmer. Der Hausherr öffnet im Küchenbereich eine Flasche Wein, kommt zurück und antwortet auf die Frage, ob sie heute alles noch einmal genauso gestalten würden. Die klaren Linien, weiße Wände, Holz, viel Glas, große Offenheit auch im Haus, das nicht viele trennende Wände hat.
Also ein Beispiel, was wir wahrscheinlich heute anders machen würden, aber heute anders beurteilen würden. Wir haben damals, als wir geplant haben, ganz am Anfang uns die Frage gestellt, ob wir an einem Ende des Hauses schlafen und die Kinder am anderen Ende des Hauses schlafen. Das haben wir damals abgelehnt, weil die noch halt relativ klein waren und dann nachts aufwachen und schreiend durchs Haus laufen. Und das würden wir vielleicht anders machen. Und es ist halt so, dass es die Kinder dann dazu verleitet, die Tür aufzumachen und einfach, selbst wenn ich in der Küche sitze,
es ist halt schon relativ laut, also wenn man so sagen will. Aber das ist halt diesem Offline geschuldet. Also wenn man abgeschotteter haben will, dann muss man halt mehr Türen einbauen. Und das haben wir halt nicht gemacht, ja.
Also ich hätte es mir hier vielleicht mehr so vorgestellt, so in dem Bereich. Da haben wir auch lange immer drüber geredet, wie sehr ist es offen zur Küche und könnte es da nicht noch offener sein. Und so. Aber so jetzt hinten, finde ich schon, braucht auch jeder irgendwie so sein eigenes Leben.
Wir Architekten sind ja nicht nur Techniker oder Künstler, sondern, glaube ich, auch Soziologen. Und ein Haus so zu bauen, dass viele verschiedene Drehbücher drin geschrieben werden können, das finde ich interessant.
Verlassen wir das Architekten- und das Bauherrenpaar, so interessant ihr Gespräch ist und so vieles verrät darüber, wie beispielhafte Architektur entstehen kann, und fahren Richtung Norden. Zu einem anderen der fast 300 Projekte, die die Architektenkammer in Bayern ausgewählt hat. Kleine Bauten, Millionenvorhaben, Privates, Öffentliches, in der Stadt, auf dem Land. Unser Ziel? Ein Museum, mitten in der Natur. Vor Ingolstadt bei Manching ist das Land flach. Eine Auenlandschaft, Wiesen, dichtes Gehölz, ein Flüsschen, Pappeln. Von der Autobahn aus sieht man für Sekunden ein besonderes, langgestrecktes, flaches Gebäude zwischen Wiesen und Bäumen liegen. Dann die Abfahrt, Parken am Ortsrand. Kelten- und Römermuseum steht auf dem Wegweiser zum Parkplatz.
Vom Ort aus gesehen ist es tatsächlich auch schwierig zu finden. Allerdings ist vielleicht ein Vorteil dafür doch die Lage relativ nah an der Autobahn. Und auch deswegen haben wir wegen der Signalwirkung, die ja nachts relativ stark ist, weil es aus sich heraus leuchtet, in ganz großen Lettern Kelten und Römer draufgeschrieben, um für den Inhalt und auch fürs Gebäude zu werben.
Architekt Florian Fischer und seine Kollegin haben mit dem Bau vielfache Bezüge geschaffen. So verweist der weithin sichtbare Schriftzug Kelten darauf, dass im Museum die üppigen Bodenfunde, die Reste aus Europas größter Keltenstadt ausgestellt sind, und zwar im ersten Stockwerk. Die zwei römischen Schiffswracks dagegen sind unten zur ebener Erde gleichsam gestrandet, wie in einer Art Hafen.
Es ist in zwei Ebenen. Die römische ist zumindest exponierter. Die ist dann in einer Art Hafenbecken im Sockelgeschoss, auch verglast fast nach allen Seiten, weil man über die Römer wirklich in den Kontext einbetten kann, weil wir viel wissen über die Römer. Das wissen wir über die Kelten, zumindest an schriftlichen Zeugen, gar nichts. Deswegen auch die Römer als quasi fast offenliegende Kultur. Aber die Kelten, da gibt es nur einige Blicke in den Wald, aber sonst kein Verweis auf heute.
Die Entdeckung der erstaunlich erhaltenen Schiffskörper unweit des Museums war übrigens eine archäologische Sensation, weil sich Holz normalerweise nicht erhält. Weshalb die Architekten für die Schiffe einen besonderen hohen und lichten Raum geschaffen haben, an dessen verglaster Außenfassade der zweite Schriftzug Römer zu lesen ist, tiefer gesetzt als das Logo Kelten. Das Museum also kein abgeschotteter Dunkelraum, sondern einer transparenten Vitrine gleich, die schon von außen zeigt, was innen zu sehen ist.
Die Vitrine, die also auf zwei Sockeln lagert, war neben der Wasserlage mit dem Steg, über den man das Museum betritt, das Bild, das eigentlich durch den Entwurf durchgetragen hat. Die Vitrine als gläsernes, zum Teil tatsächlich durchscheinendes und auch, man kann ja auch reinschauen in gewissen Teilen des Museums, als ganz einfacher Solitär, der an Stellen, wo es Sinn macht und wo es auch spannend ist, räumlich spannend ist, den Inhalt dann preisgibt.
In einer gewissen eleganten Strenge empfängt einen das Museum. Die Materialien sind einfach und zeitgemäß. Beton, Glas, Stahl, Holz, ruhige Räume, viel Platz und Luft. In den weiten Ausstellungsbereichen kein Vitrinengedränge, sondern Konzentration auf die Objekte, auf die archäologischen Schätze. Etliche Vitrinen sind nebeneinander in den Boden eingelassen. Man blickt hinunter, was den Begriff Ausgrabung buchstäblich und unaufdringlich vor Augen führt. Andere sind aufgehängt, schweben gleichsam, signalisieren das Museale, zeigen, dass dieses Haus auch ein Archiv ist, ein Gedächtnisspeicher. Durch die Fenster der Blick nach draußen, innen die Objekte.
Es ist ganz gut für die Ausstellungsgegenstände, dass man die da so sieht, wie sie etwa in der Realität auch gelagert waren. Und es steht ja hier dran, man kann das schon lesen, man muss halt in die Knie gehen. Jedenfalls in meinem Alter, wenn man immer so gut sieht. Also ich meine, bis jetzt, mit etwas Vorbehalt, ist es den Ausstellungsgegenständen angemessen. Dass ich nicht sagen kann, das passt ja gar nicht oder so. Es kann nicht so pompöses Museum aus dem 19. Jahrhundert sein, von der Gestaltung, von der Architektur her.
Ja, die Architektur verbindet sich hier super mit der Archäologie. Es ist aufeinander abgestimmt. Zum einen ist es schön großzügig, also man kann teilweise frei um die Objekte rundherum gehen, das hat man nur selten. Zum anderen hat man einen Blick raus in die Natur. Man sieht hier vor dem Museum die Natur so, wie man sie zur Keltenzeit angetroffen hat. Also das ist wunderbar, diesen Blick raus zu haben. Und wie gesagt, dass man hier auch so großzügig das Ganze gestaltet hat, das beeindruckt auch unsere Besucher. Also immer, wenn die hier reinkommen, dass es nicht so vollgepfropft ist wie in anderen Museen, sondern dass die einzelnen Objekte einfach wirken können.
Was, sagt Barbara Limmer vom Kelten- und Römermuseum in Manching, auch im Besucherbuch nachzulesen sei, mit vielen begeisterten Einträgen, auch und gerade zur Architektur. Das Museum als Vitrine. Eines der vielen, wie es Architekt Felix Schürmann ausgedrückt hatte, Drehbücher, die von der Architektur für die Nutzer geschrieben werden. Hier die Wissenschaftler mit ihren Ansprüchen und die vielen Museumsbesucher, etliche 10.000 schon, seit das Haus vor 3 Jahren eröffnet wurde. Das Kelten- und Römermuseum von Fischer Architekten. Natürlich, man könnte jetzt etwa nach Niederbayern weiterfahren, nach Oberganghofen bei Landshut, um das neue Pfarrzentrum kennenzulernen. Den Umbau eines denkmalgeschützten historischen Gebäudes neben dem Pfarrhaus. Die Verbindung von Alt und Neu, wie in der Kulturlandschaft Bayern so oft. Und häufig auch eine Herausforderung für die Architekten. Oder man könnte sich auf den Weg machen in die Oberpfalz, nach Nabburg zum Beispiel, um das Haus Lohmann zu besichtigen, das als Holzbau an einem Hang steht und kühn auf Stelzen gesetzt wurde. Wie sich auch der Besuch in Neustadt an der Aisch lohnt, nordwestlich von Fürth gelegen, um zu sehen, wie eine Werkshalle auch aussehen kann, mit LKW-Garage und Funktionsgeschossen. Das Technische Hilfswerk hat hier gebaut. Ein Fall für die Architekturen. Oder der Bahnhof 21 in Neu-Ulm, der aus 4 runden Pavillons besteht, überspannt von einem weiten, geradezu schwebenden Dach. Organische Formen, die sich völlig von der bekannten Vorstellung Bahnhof verabschiedet haben. Wir aber fahren ins unterfränkische Weinbaugebiet, in das Kernland, Volkach an der Mainschleife und in das nicht weit entfernte Gaibach. Natürlich gibt es dort Weingüter. Und deshalb jetzt auch beispielhafte Architektur, sagt Reinhold Jecklein. Und der muss es wissen, weil er Architekt ist und unüberhörbar aus der Gegend stammt, groß geworden ist mit Wein vom Main.
Unterfranken und insbesondere die Winzer dort befinden sich in einem Aufbruch. Da gibt es eine Aufbruchsstimmung. Den großen Wunsch, sich qualitativ weiterzuentwickeln, was die Weinproduktion betrifft, aber auch was Architektur und Kultur betrifft. Das ist eigentlich eine ganz interessante Erscheinung, dass neben der Weinqualität und neben der Architektur, die für den Wein entstanden ist, auch eine kulturelle Szene sich entwickelt hat. Da gibt es Winzer, bei denen man vorher nie im Leben daran gedacht hätte, dass sie jemals sich mit Kunst auseinandersetzen, die plötzlich Kunstausstellungen machen, die Jazzmusiker einladen, klassische Musiker, die dann Konzerte veranstalten, wo auf einmal eine kulturelle Szene da entsteht. Das ist also ein Grund, um nach Unterfranken zu kommen. Also ich glaube, das ist wirklich eine spannende Angelegenheit.
Für 2 Weingüter hat das Büro Jecklein gearbeitet. In Volkach den Verkaufsraum des Weinguts Max Müller I gestaltet. Eine renommierte Adresse. Die neuen Franken von dort sind nicht nur traditioneller Riesling, Silvaner, Scheurebe oder Bacchus. Sondern die Volkacher Müllers präsentieren auch Cuvées, Rosés und besondere Perlweine. Machen moderne, schlanke Weine für den internationalen Markt.
Zum Beispiel ein Weingut geplant in Volkach, das Weingut Max Müller I, sehr wohl die Erscheinung wie eine Boutique, wo wir eigentlich den Wein ein Stück weit ausstellen wie ein Schmuckstück, wo nur ganz wenige Weinflaschen präsentiert werden, dass nicht sozusagen eine Masse von Wein präsentiert wird, eine Anreihung von Weinkisten und wo man dann jeden Wein auch vor sich sehen kann in mehrfacher Ausfertigung, sondern dass der Wein ganz besonders wie ein Schmuckstück an Juwelier präsentiert wird. Die arbeiten dort auf einem sehr hohen Niveau und deswegen fanden wir das passend. Also das heißt, die Art, wie wir Wein präsentieren, hängt natürlich davon ab, wie der Wein auch selber daherkommt.
Dem klaren Wein entspricht die klare Linie. Fast wie ein White Cube aus einem Museum wirkt der Volkacher Verkaufsraum der Müllers mit den Weinflaschen als Ausstellungsstücken, die aufrecht in hellen, beleuchteten Holzregalen stehen. Der Boden ist aus Muschelkalk, also regionalem Baumaterial. Eine dezente hohe Glasscheibe, in die Rokoko-Muster des Stucks aus dem Obergeschoss des Weinguts eingraviert sind, trennt das Büro, das gleichzeitig verbunden bleibt mit dem Verkaufsraum. Architektur für einen anderen Wein. Im Weingut Götz in Gaibach setzt man auf die traditionellen Sorten, auf Riesling, Silvaner, Müller-Thurgau, auch Maldomina, eine Züchtung aus Portugieser und Spätburgunder. Deshalb hat Reinhold Jecklein hier auch die Klarheit in den Mittelpunkt gestellt. Architektur ohne Schnörkel. Ein heller Anbau an das unterfränkische Buntsandsteinhaus der Familie Götz.
Das Weingut Götz kann man sich so vorstellen, das liegt direkt gegenüber vom Schloss Gaibach. Im Schloss Gaibach ist ein Internat, das ist ein Gymnasium und eine Realschule angeschlossen. Und durch das Internat kommen natürlich viele Eltern, die ihre Kinder von weit her dahin bringen. Und das Weingut existiert, ich glaube, seit 15 oder 20 Jahren. Das ist ein sehr bodenständiger Betrieb, der bestand auch jetzt zu uns ein persönlicher Kontakt. Ich war selbst in der Schule da in Gaibach und da war das so, dass wir nicht innerhalb des Anwesens einen Umbau gestaltet haben, sondern wir haben einen Teil der bestehenden Gebäude abgebrochen und haben einen Neubau errichtet.
Verlassen wir Unterfranken, um in den Süden, nach Oberbayern und in die Landeshauptstadt zu fahren. Trotz Münchens Behäbigkeit bieten sich hier viele sehenswerte Architekturstationen. In München-Schwabing am historischen Habsburger Platz, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts mitten zwischen den Gründerzeithäusern des Stadtviertels angelegt wurde, sollten die Bewohner Platz zum Verweilen haben. Ein Karree aus Kastanien, zerzauste Büsche, abgeschabte Rasenflächen, ein verkommener Spielplatz, von den Hunden als Klo benutzt, ein Rosenbeet, ein Transformatorenhäuschen und ein paar Bänke. So sah der Platz bis vor kurzem aus. Kein Zustand, sagt jedenfalls Florian Otto, der junge Landschaftsarchitekt des Büros Bauchplan. Und dass sie sich zuerst mit den historischen Plänen beschäftigt hätten, ehe sie alles neu ordneten. Statt Rasen an den Seiten und Rosen in der Mitte, nun eine Schräge, eine Liegewiese, eingefasst von einem schmalen grauen Betonband. Und darum herum eine Sandfläche mit Bänken zwischen den Bäumen.
Der ursprüngliche Entwurf von dem Platz, der sieht eben eine sehr einfache Anlage vor, die rundherum dieses Baumkarree hat, was man jetzt heute auch eben noch sieht am Platz. Und ist sonst sehr, sehr einfach, hat 6 Sitzgelegenheiten eingezeichnet und ein kleines Schmuckbeet in der Mitte. Und das ist auch die Qualität, die wir gefunden haben, dass der Platz hat. Also diese erstmal außergewöhnliche Geometrie, dieses sehr schmale, der sehr schmale Abschnitt von so einem Block hier in München-Schwabing und dann eben diese Fassung, diese sehr starke mit den Kastanienbäumen. Und in der Lichtfuge zwischen den Kastanienbäumen etwas aussetzen, eben diesen Rasen, diese Wiese, die es jetzt eigentlich ist, also eine Blumen- und Kräuterwiese, die mit verschiedenen Blühaspekten und eben auch einem gewissen Duft, wenn man ein bisschen wartet und in der Sonne da sitzt. Wenn man sehr weit greift, könnte man vielleicht sogar von einem Denkmal sprechen, das man auf den Platz stellt. Das ist ja das klassische Element eines Platzes zu dieser Zeit, das ist das Denkmal in der Mitte des Platzes und diesmal ist jetzt da eine natürliche Wiese. Die sollte wahrgenommen werden, also hätten wir uns das vorgestellt, eben als Spielwiese auch oder als Liegewiese, eben da, wo sie so erhöht ist, kann man sich zurücklegen und dann riecht man vielleicht den Thymian, der da drin ist. Aber erstaunlicherweise interpretieren viele Benutzer des Platzes mit Hunden das doch immer noch als Hundeklo, obwohl es jetzt ganz dezidiert eine abgezirkelte Form hat und eigentlich wie ein Schmuckbeet hier liegt.
Das ist also so eine Art Oase hier mitten in der Stadt. Man kann sich hier niederlassen, man kann hier Zeitung lesen, ganz in aller Ruhe. Es ist auch ein bisschen abgeschirmt auch vom Straßenlärm. Und es ist wirklich sehr schön hier auch. Also die Bäume hier, die mittlere Bepflanzung, also es ist sehr schön eingerichtet hier.
Ja, das freut mich natürlich, dass Sie das so wahrnehmen. Aber es ist so, dass schon sehr viele verschiedene Meinungen auch zu dem Platz eben gibt. Eigentlich finde ich es auch ganz gut, dass das so ist, weil der Platz jetzt auf einmal wahrgenommen wird. Es gibt einige, die sagen, ja, das war vorher eigentlich viel schöner und so. Zum Glück gibt es auch einige, die sagen, nee, das ist viel schöner jetzt.
Also ich habe mich gerade mit meinem Sohn darüber unterhalten. Mir hat das vorher wesentlich besser gefallen, weil er irgendwie mehr so Rückzugszonen geboten hat. Und jetzt ist es so eine gerade Fläche. Mich spricht's leider nicht an. Mir hat er vorher wesentlich besser gefallen. Mein Sohn sieht's wieder anders.
Also ich finde es, ich wohne hier gleich in dem Haus. Ich finde es interessant. Es ist ein Biotop in der Stadt einfach was. Und es ist vor allem sehr modern gemacht, finde ich, wie man das eigentlich selten sieht.
Das ist jetzt eine Magerwiese eigentlich, die eben dadurch sehr blütenreich ist. Die braucht diesen Trockenstress. Und eben einen schlechten Boden zum Beispiel und verträgt es durchaus auch, dass sie zum Beispiel abgebissen wird von Tieren oder eben auch begangen wird.
Was ich noch sagen wollte, es ist schade, man muss wirklich Sonnenbänke mit der Lupe suchen. Vorher hat man immer eine Sonnenbank gefunden und hier ist man also überwiegend nur im Schatten. Und das ist ein Riesennachteil in dem sonnenarmen Deutschland.
Das bin ich jetzt überrascht, dass Sie vorher eine Sonnenbank gefunden haben.
Lassen wir Sie weiter diskutieren, die Frau, die am Habsburger Platz in Schwabing sitzt, und den jungen Landschaftsarchitekten Florian Otto, der die Anlage neu gestaltet hat. Darüber diskutiert man im Viertel. Denn Architektur kann dem Gewöhnlichen etwas entgegensetzen. Selbst beim Wohnen, womit wir wieder beim Einfamilienhaus wären. In München-Obermenzing zum Beispiel, einem Gartenstadtviertel. Im Frühjahr duftet dort der Flieder. Später blühen andere Ziersträucher. Häuser mit spitzgiebeligen Satteldächern aus den 50er Jahren, neben Mehrfamilienhäusern, die in den 80er und 90er Jahren hochgezogen wurden, mit möglichst vielen Wohnungen pro Grundstück, wegen der Profitmaximierung. Und dazwischen, in der Döbereiner Straße, ein Haus, oben Holz, unten weiß verputzt und auf einen fast schwebenden Sockel gesetzt. Es ist ein sogenanntes Hybrid, ein Passivhaus mit sehr niedrigem Energieverbrauch. Zum Ortstermin kommt Architekt Markus Julian Meyer von Atelier Hybrid. Die Bauherren, ein Ehepaar, überlassen ihm gerne das Wort und packen stattdessen ihre Koffer für eine Reise.
Das ganze Haus ist ein Hybridhaus, wie wir das nennen. Also das beruht auf den passiv-solaren Prinzipien. Das heißt, es ist sehr gut isoliert und hat nach Süden große Fenster, die die Wärme einfangen sollen. Also es braucht sehr wenig Energie und es ist zusätzlich mit einer Wärmepumpe beheizt, die die Wärme aus dem Grundwasser zieht. Besondere sind die inneren Werte. Das ist eine besondere Baukonstruktion. Das ist eine Mischbauweise, in der sind alle inneren Bauteile massiv. Das heißt, die Decken sind aus Beton, die Wände sind geziegelt oder zum Teil auch aus Beton. Und alles, was außenrum ist, das heißt alle Außenwände, die sind aus Holzrahmenbau. Könnte sich das vorstellen wie ein Skelett, das von einem warmen Pullover umgeben ist. Der Holzrahmenbau hat nämlich den Vorteil, dass er sehr gut Wärme dämmt, besser als eine massive Bauweise. Und dass er außerdem bei Weitem nachhaltiger ist. Umgekehrt ist es so, man braucht die Speichermasse innen, weil sonst die schöne Sonnenenergie, die man mit seinen schönen großen Fenstern gespeichert hat, dann sofort wieder verpufft, sobald die Sonne weg ist. Also bei anderen Projekten haben wir das so gemacht, dass die Außenwände auch holzvertäfelt sind, sodass es auch wirklich sinnfällig ist, diese Idee von massiv innen und warmer Pullover außen. Es ist so, dass dieser Verputz jetzt hier im Erdgeschoss ist auch Holzrahmenbau, also die verputzten Flächen. Das war jetzt ein Wunsch des Bauherrn. Wir waren da schon auch einverstanden, weil wir gerne wollten, dass diese Schachtel, dieser schöne kubistische Baukörper obendrauf, etwas überstehend über dem Erdgeschoss, dass das klar ablesbar ist.
Manches lässt sich nicht so ohne weiteres ablesen. Man muss sich einsehen, genau hinblicken und vergleichen. Die Chance dazu bieten die Architekturen, fast 300 Beispiele guten zeitgenössischen Bauens in Bayern. Wer sich einige davon erfahren will, braucht Zeit und das blaue, taschengerechte Buch mit den wichtigsten Erklärungen und Skizzen. Zu bestellen bei der Bayerischen Architektenkammer unter www.byak.de oder telefonisch unter 089 13 98 800. 089 13 98 800.